herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Was läuft schief in unserem Land und was ist schön? Warum gibt es so viel Wut und Frust und worüber freuen wir uns? Bestsellerautor und Journalist Hasmain Kasim wurde als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren und ist im alten Land aufgewachsen. Er war Marineoffizier, wechselte zum Journalismus, arbeitete als Auslandskorrespondent für den Spiegel in Islamabad und Istanbul und lebt inzwischen als freier Autor in Österreich. Auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält, ist er mit dem Fahrrad quer durch Deutschland geradelt, hat mit Menschen geredet und viel zugehört. Und so machen wir es jetzt auch. Minus Fahrrad. Herzlich willkommen, Hasmain Kasim. Schön, dass Sie
da
sind.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Bevor wir aber über Deutschland reden, wo Sie Ihre Fahrradtour hier gemacht haben, ein Wort zu Österreich, Ihrer jetzigen Heimat. Seit 8 Jahren leben Sie in Wien. Wir sehen, hören Hochwasser, Fluten. Wie geht's? Wie steht's? Wie steht das Wasser den Wienern?
Ich höre das ja auch nur aus der Entfernung. Ich bin seit 4 Tagen unterwegs und das Hochwasser hat eingesetzt, nachdem ich dann abgereist bin. Bekomme jetzt aber permanent Nachrichten auf meinem Handy, sowohl von Freunden, die fragen, wie geht's dir? Und denen ich dann sage, ich bin gar nicht da. Aber ich bekomme es natürlich von meiner Familie mit, die dort ist. Ja, es sieht schlimm aus in Wien, vor allen Dingen aber im umliegenden Niederösterreich, das ja Wien umgibt. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind, das ist das, was ich höre, sind Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren, Bundeswehr und so weiter unglaublich professionell da unterwegs. Sehr viele freiwillige Helfer und Helferinnen. Das ist natürlich schön und ich hoffe, dass das bald vorübergeht. Wobei die Wettervorhersagen sagen, dass es noch bis Mittwoch regnet.
Ich würde gerne mal auf die neuen Grenzkontrollen zu sprechen kommen, weil auf Ihrem Titel Ihres Buches ja auch ein Grenzpfosten zu sehen ist. Wie ist Ihre Haltung dazu? Deutschland kontrolliert jetzt wieder an den Grenzen.
Es ist ein Thema, bei dem ich seufzen muss, weil ich mir eigentlich gewünscht habe, dass das nicht nötig wird. Wir haben ja alle geträumt oder viele haben davon geträumt von einem Europa ohne Grenzen, das vielleicht Außengrenzen hat, aber dass man innerhalb Europas nicht mehr kontrollieren muss. Ich kann aber verstehen und sehe die Notwendigkeit, dass man das tun muss. Vor allem seit 2015, seit so viele Menschen aus jenseits Europas kommen, dass man dann schon schauen muss, wer kommt und dass das geregelt werden muss. Mhm. Und deswegen halte ich das prinzipiell für richtig.
Und auch wie es jetzt passiert, eben Grenzkontrollen, die aber nicht ständig stattfinden, nur ab und zu.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es an Personal fehlt. Mhm. Denn wenn man jetzt permanente Kontrollen machen würde und jeden kontrollieren würde und jede, das würde ja ewig dauern. Und dann gäbe es tatsächlich die befürchteten Staus und so. Jetzt weiß man, es kann sein, dass man kontrolliert wird oder nicht. Die Gefahr, die jetzt wiederum besteht, ist, dass es natürlich dieses sogenannte Racial Profiling gibt. Dass also Menschen wie ich auf jeden Fall kontrolliert werden, weil der sieht ja aus wie ein Flüchtling. Mhm. Das ist mir früher auch öfter in der Bahn passiert. Ich fahre vor allem mit der Bahn von Österreich nach Deutschland. Ich lebe ja in Österreich. Und dann gab es da viel Kritik. Und die Polizei hat sich dann angewöhnt zu sagen, man geht da durch und jeder muss seinen Pass, seinen Ausweis so hochhalten. Und dann schauen die einmal drüber überall. Schauen vielleicht bei dem einen oder bei der anderen genauer hin. Das fand ich fairer. Und es ging dann aber auch schnell, weil man dann schnell durchging. Wie das jetzt bei den Autos gemacht wird, ja, ich befürchte, da wird dann schon geschaut, wer könnte jetzt jemand sein, der vielleicht kontrolliert werden muss.
Nochmal zu Ihrem Hintergrund, Sie haben ja einen deutschen Pass, in Deutschland geboren. Ja. Ihre Eltern kommen aber aus Pakistan, von daher, wie Sie sagen, sehen Sie, schreiben ja auch in dem Buch teilweise nicht wie die normalen Deutschen aus.
Also ich von ein daher, Deutscher.
Genau, und das ist was, schreiben gehen da ja auch in Kontakt mit den Karl-Heinzen dieser Republik, die Ihnen auch immer wieder schreiben und auch teilweise recht rüde Hassmails schreiben. Aufgrund des Äußeren sprechen wir gleich noch drüber. Journalist und Bestsellerautor Hasmain Kasim ist heute unser Gast. Im Gepäck einen Befindlichkeitsbericht von uns Deutschen. Sugar Gazilhörf macht Lust auf mehr.
Dieser Mann stellt sich viele Fragen. Wie geht richtig streiten? Warum sind viele Deutsche so frustriert? Und was ist das eigentlich, diese deutsche Leitkultur? Hasmain Kasim reist für den Spiegel um die Welt. Als Korrespondent berichtet er aus Pakistan, später aus der Türkei, die er fluchtartig verlassen muss.
Ich kann nicht Journalist hier sein und gleichzeitig bestimmte Dinge nicht schreiben aus Sorge, weil es irgendjemandem nicht gefällt.
Schließlich landet er in Wien und bleibt. Aufgewachsen ist er im alten Land bei Stade, als Sohn pakistanischer Eltern. Wurde erst Marineoffizier bei der Bundeswehr, dann Journalist. Jetzt ist er mit dem Fahrrad losgezogen, um Deutschland zu erkunden. Im Gepäck wieder eine Frage: Was hält dieses Land zusammen? Hasmain Kasim.
Ein Land, ein Mann, ein Fahrrad, eine Frage, was hält dieses Land zusammen? Warum gerade diese Frage?
Weil mir und Menschen wie mir immer wieder vorgehalten wurde, Leute, die hierher migrieren, ich bin ja gar nicht migriert, aber man nimmt das immer an, müssen sich an eine deutsche Leitkultur halten. Und das habe ich zur Kenntnis genommen und habe gesagt, ich bin ja Deutscher, was ist jetzt eigentlich deutsche Leitkultur? Und ich habe viele Menschen gefragt und eigentlich konnte mir das niemand wirklich beantworten. Zumindest nicht mit einem Wort, nicht mal mit einem Satz. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber, dass man auf der Suche ist nach einer Leitkultur, nach einer Kultur, nach einem Bogen, der uns zusammenhält. Und da habe ich mich dann einfach auf den Weg gemacht mit dem Fahrrad und habe Leute gefragt, was ist deutsche Leitkultur, was hält uns zusammen? Und habe dann nach einer Antwort gesucht und habe sie auch gefunden.
Und haben Sie für diese Reise extra die Nationalhymne auf der Blockflöte gelernt?
Nein, das habe ich ja früher schon mal gespielt. Das war dieser Einspieler, das war, da hatte mir jemand geschrieben, ein Georg aus Zwickau, dass ich also mal beweisen sollte, dass ich Deutscher bin. Ein deutscher Pass genügt nicht. Wollte also von mir einen Beweis haben. Und dann dachte ich, was gibt's Deutscheres, als die Nationalhymne auf einer Blockflöte zu spielen?
Und haben Sie ein Video gemacht und ihm geschickt?
Dann habe ich ein Video gemacht und ihm das geschickt. Zum Glück haben Sie nur den Teil gezeigt, wo ich es halbwegs noch, wo ich die Töne treffe. Das ist dann, wenn es ganz hoch geht, am Ende schief und krumm. Es geht nicht besser mit der Blockflöte, zumindest ich kann es nicht besser. Und das war dann auch, ich habe das in den sozialen Medien dann veröffentlicht auch.
Ich fand es sehr überzeugend. Aber jetzt die Reise. Deutschland-Tour mit dem Fahrrad. Warum Fahrrad und wo in Deutschland sind Sie überhaupt lang geradelt?
Das Fahrrad ist erstens mein Lieblingstransportmittel. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad. Wissenschaftler haben gesagt, das ist das effizienteste Fahrzeug, das es gibt überhaupt. Also in Relation Krafteinsatz, Kraftanstrengung, Energieverbrauch sozusagen und zurückgelegte Strecke. Es gibt kein Fahrzeug, das effizienter ist. Ich mag das. Es ist schnell genug, um voranzukommen, um Strecke zu machen. Deswegen ist auch Wandern nicht meins. Ich verstehe, dass man gerne wandert, aber meins ist es nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber langsam genug, dass man doch sehr viel mitbekommt. Das rauscht nicht so alles an einem vorbei. Und deswegen habe ich das Fahrrad genommen und habe mir dann überlegt, wie kann ich Deutschland am besten möglichst überall abdecken und abfahren. Und bin dann sehr schnell darauf gekommen, dass man am besten die Flüsse entlang fährt.
Weil flach?
Weil flach und weil es wunderbare sogenannte Radfernwege gibt, die man dann die Flüsse entlang fahren kann.
Hier haben wir auch eine Karte, da können Sie noch mal erzählen, welche
Flüsse. Genau, ich bin gestartet dann, weil ich eben im alten Land groß geworden bin, in Holland-Schielenfleet, bin ich dann an der Elbe gestartet, in Cuxhaven. Also in der Mündung, da bin ich sozusagen gegen den Strom gefahren, weil man mir sagte, man hat dann am besten Rückenwind. Stimmte leider nicht immer.
Sie hatten kein Elektrofahrrad, wenn das wichtig
nein.
und eine Rolle spielt?
Nein, das hab ich nicht. Ich bin dann mit einem normalen Fahrrad gefahren, mit einem Reiserad und bin dann von Cuxhaven bis Bad Schandau. Und habe dann aber festgestellt, man kann da streckenweise, also ich kannte die Elbe vorher sozusagen den Teil westlich von Hamburg. Dann noch bis Lauenburg, das kannte ich auch noch aus meiner Kindheit und Jugend. Aber alles, was weiter östlich ist, kannte ich nicht. Das war so neu für mich. Und ich habe festgestellt, man fährt teilweise Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Da kann man taglang fahren, das war im Frühjahr, da kann man taglang fahren und trifft keinen Menschen. Das ist so leer. Und dann dachte ich, das ist jetzt für das Buch aber schlecht, wo ich ja mit Leuten sprechen will.
Sie wollten ins Gespräch kommen.
Ich habe dann den ganzen Fluss gemacht bis zur Grenze nach Tschechien, nach Bad Schandau. Knapp 1000 Kilometer ungefähr. Und habe dann mir gesagt, jetzt muss aber ein Fluss dran, wo viele Menschen sind. Das muss ich irgendwie ausgleichen. Und dann dachte ich mir, was gibt es da Besseres als die Ruhr? Das ist ja eine Stadt nach der anderen, das Ruhrgebiet. Bin ich die Ruhr entlang gefahren, da tatsächlich von der Quelle zur Mündung, also zur Mündung in den Rhein. Und habe dann noch weitere Flüsse gemacht, Neckar, Donau, Rhein. Und was für mich sehr spannend war, weil das besonders fremd war, Terra Incognita, oder Neiße, ganz weit im Osten, Grenze zu Polen. Wo auch das Bild entstanden ist auf dem Cover, das ist also Grenze zu Polen. Und diese Flüsse habe ich gemacht und so habe ich Nord, Süd, West, Ost abgedeckt.
Und da, wie wir auf diesem Bild sehen, haben Sie auch schon Hochwasser erlebt, obwohl es doch, wann war die Reise, wann haben Sie die gemacht?
Das war jetzt an der Donau im Ende 2023, also jetzt vor einem knappen Jahr.
Da war auch schon Hochwasser.
Da war mal wieder Hochwasser, ja, und da war dann, führte dieser Radweg ins Wasser. Ich bin übrigens mit dem Faltrad deswegen unterwegs, weil ich ja, das ist eigentlich kein ideales Rad, ich wollte eigentlich mit dem Reiserad fahren und habe dann zwei Reisen gemacht. Und ich bin zwischen diesen Reisen immer mal wieder nach Hause gefahren, nach Wien, mit dem Zug. Und man braucht ja, wenn man mit dem Zug fährt, eine Platzkarte und eine Fahrradkarte. Und da habe ich dann aber, weil ein Zug ausfiel, keinen Anschluss mehr bekommen. Dann hieß es, Sie können gerne fahren, aber Ihr Fahrrad kommt erst in zwei Tagen mit. Da haben wir erst wieder freie Plätze. Und das war dann doch nervig. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt, dass ich da nicht in diese Situation wiederkomme. Und habe dann überlegt, ich nehme einfach mein Faltrad.
Und das können Sie dann zusammen
machen. Das kann man dann als Handgepäck,
genau. Abteil müssen oder gehen.
Genau.
Sie wollten mit Menschen ins Gespräch kommen, ja. Sind mit dem Fahrrad gefahren. Sind Sie dann bewusst auf die Marktplätze gefahren oder haben Sie Angler angesprochen, am Wegesrand, an den Flüssen? Wie sind Sie ins Gespräch gekommen mit Menschen?
Auf alle Arten und Weisen, die man sich vorstellen kann. Ich habe Leute gesprochen, die im Garten arbeiteten, über den Zaun hinweg. Ich habe Leute angesprochen, die spazieren gehen. Ich habe mich in Cafés gesetzt, bin da auf Leute zugegangen. Ich habe auch bei Leuten an der Tür geklingelt, weil ich dachte, das ist vielleicht interessant, wenn irgendjemand einen AfD-Aufkleber zum Beispiel am Auto hat, dann denke ich, da klingel ich mal, das ist ja eine Einladung zum Gespräch. Und das hat auch meistens gut funktioniert. Ich bin natürlich nicht mit der Tür ins Haus gefallen. Mhm. Ich habe jetzt erstens nicht gesagt, ich schreibe ein Buch, sondern es war auch nicht mein erstes Anliegen, sondern mein erstes Anliegen war ja tatsächlich, die Leute zu verstehen und ins Gespräch zu kommen. Und dann fängt man halt mit Smalltalk-Themen an, ja, mit Wetter und oder irgendwie, ob jemand mir was empfehlen kann, wo ich zum Essen gehen kann. Und dann kommt man von einem zum nächsten und fragt dann auch was über die politische Situation und so. Und dann kommt man meistens gut ins Gespräch.
Und die Frage, die Sie eigentlich interessiert hat, der Kern war immer Befindlichkeit. Worüber genau. denken die Leute gerade nach? Worüber reden sie? Was genau. beschäftigt sie? Wovor haben sie Angst?
Genau.
Wie ist die Wut? Was haben Sie festgestellt, weil Sie ja wirklich ganz Deutschland abgedeckt haben? Ist es eigentlich überall, kann man sagen, ist es so ein Nenner von Themen, der überall, ob Süden, Osten, Westen, Norden, die Leute beschäftigt? Ist es mehr der Alltag oder die große Politik? Gibt es was uns da verbindet, weil uns das Gleiche durch den Kopf vielleicht geht oder im Herzen sticht?
Also man stellt überall eine Unzufriedenheit fest, auch eine Unzufriedenheit mit der jetzigen Regierung, aber auch mit der CDU-CSU beispielsweise, die man mitverantwortlich macht, weil die ja lange Zeit davor regiert hat. Was dafür spricht, dass die AfD leider so erfolgreich ist, weil die Leute dann das gut finden. Das ist im Osten stärker als im Westen ausgeprägt. Hat sicherlich damit zu tun, dass es keine so enge Parteienbindung gibt dort. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass das ein reines Ostproblem ist. Also wir haben auch AfD-Erfolge und Rechtsextremisten, die Erfolge haben im Westen. Was, glaube ich, flächendeckend ich festgestellt habe, ist, dass Leute sagen, sie fühlen sich nicht ernst genommen, sie fühlen sich nicht gehört. Sie fühlen auch die ganzen Probleme, die besprochen werden, sowohl von Politik als auch von uns Journalistinnen und Journalisten, von den Medien. Das seien alles Probleme, sagen die Menschen, viele Menschen, die nicht ihre Probleme sind. Sei es Gendern und Sprache, sei es Klimaschutz, wo auch viele Leute sagen, wir verstehen das, wir sehen das ja, wir sehen ja auch die Überflutung und so weiter, aber die Art und Weise, wie darüber geredet wird, wie auch protestiert wird, ist nicht unsere Art. Und ein ganz großes Thema beispielsweise ist Migration. Und wenn dann gehört wird, dass Leute, Politiker sagen, das sei gar kein Problem, dann sagen die Leute, aber ich sehe es doch vor Ort, dass es das ist, also die Frage der Unterbringung. Und ich glaube, ganz viele Menschen, zumindest haben das mir sehr viele gesagt, haben das Gefühl, Politik wird aus einer hauptstädtischen Sicht gemacht, wird aus einer akademischen Sicht gemacht und wir als ländliche Bevölkerung, die ländlich oder kleinstädtisch ist, werden nicht so richtig wahrgenommen oder unsere Sicht wird nicht wahrgenommen. Und man muss eben ja sagen, Deutschland ist ja mehrheitlich ländlich und kleinstädtisch.
Aber haben die Menschen auch das Gefühl, das war früher mal anders oder ist es nicht immer so ein bisschen so, dass man sagt, die Politik, die da oben wieder unten?
Ja, also den Eindruck habe ich schon, das ist natürlich immer so und über Politik geschimpft wurde schon immer und über Medien auch und früher war dieses oder jenes Medium immer besser und heute lese ich das nicht mehr, so das hört man natürlich schon. Aber man merkt natürlich schon, dass die Wut eine andere ist. Ja? Es ist schon schärfer, hat sicherlich auch damit zu tun, dass gerade im Netz schärfer diskutiert wird. Aber das war zum Beispiel eine schöne Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, dass man wirklich überall, wenn man mit den Leuten von Angesicht zu Angesicht spricht, ordentlich streiten kann und vernünftig miteinander umgehen kann. Und was mich ja auch umgetrieben hat, ist, man sieht ja die Wahlergebnisse zum Beispiel jetzt in Sachsen und Thüringen, dass die AfD 35% erreicht. Und man fährt ja durch Orte, wenn man gerade im Osten fährt, teilweise bis zu 50% AfD-Zustimmung. Und ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass das alles Rechtsextremisten sind und Nazis so. Ja, und sicherlich ebnen die Rechtsextremisten den Weg an die Macht mit demokratischen Mitteln. Und eigentlich müsste, meint man zumindest zu glauben, jeder das wissen, wem die da eigentlich, also wer's Geisteskind das teilweise Leute sind. Man muss ja nur lesen, was Herr Höcke schreibt, dann weiß man es. Aber viele beschäftigen sich gar nicht so intensiv mit Politik, sondern die sehen halt, da ist eine Partei, die spricht die Dinge an, vielleicht in einer Art und Weise, die nicht nett ist und die sogar menschenverachtend ist, aber immerhin sprechen sie die an, was andere nicht tun. Und dann gehen die dorthin. Und meine Feststellung war, also ich habe zum Beispiel mit Menschen gesprochen, die gegen ein Flüchtlingsheim demonstriert haben. Die waren vor allen Dingen sauer, es war in Mecklenburg-Vorpommern, in Upal, die waren sauer, dass sie nicht gefragt wurden, dass die Entscheidung so über ihre Köpfe hinweg gemacht wurde. Und bei den Menschen hatte ich aber den Eindruck, die waren schon bereit zu helfen. Das waren jetzt keine Leute, die irgendwie feindselig sind gegenüber Zuwanderern, Migranten, Flüchtlingen. Sondern die waren vor allen Dingen sauer, dass sie nicht gefragt wurden. Ich bin jetzt nicht naiv, es gibt sicherlich auch Leute, die feindselig sind. Ja. Aber es lohnt sich, glaube ich, das Gespräch zu suchen von Angesicht zu Angesicht.
Was wir gerade gehört haben von Ali, dass er doch eben sagt, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber es wird auch, die Leute haben auch mittlerweile Bedenken oder sogar Angst, Meinung teilweise zu sagen, weil sie dann doch sehr rüde angegangen sind. Die Erfahrung machen Sie da auch, meinen Sie da auch, das ist wirklich zu beobachten, auch im Land jetzt, als Sie das Thermometer in die Stimmung gehalten haben, deutschlandweit?
Es ist, wenn man mit den Leuten von Angesicht zu Angesicht redet, auch der Fall, aber nicht so sehr wie im Netz, in einer scheinbaren oder tatsächlichen Anonymität. Also man bekommt ja mit auch von Politikern und Politikerinnen im Kommunalen, wenn die dann Plakate oder auch beim Landtagswahlkampf, wenn die Plakate aufhängen oder so, dass sie dann angegangen werden, angepöbelt werden, teilweise auch Gewalt angetan wird. Das ist schon rüde, aber ja, das Thema Meinungsfreiheit ist ein gar nicht so schwieriges, aber dann doch wieder, weil viele Leute sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland, man kann seine Meinung nicht mehr sagen. Das ist natürlich ein großes Missverständnis, selbstverständlich darf man das, aber Meinungsfreiheit heißt nicht Widerspruchsfreiheit. Also wenn man eine Meinung sagt und vor allem, wenn man irgendwie eine scharfe Meinung formuliert, dann muss man halt eben auch hinnehmen, dass dem widersprochen wird. Das ist das eine. Und da haben Leute ein falsches Verständnis von Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite verstehe ich aber, dass Leute sich teilweise gar nicht mehr trauen, Sachen zu sagen, weil sie auf eine Art und Weise kritisiert werden, die eben auch nicht in Ordnung ist. Ja, dass man dann sofort in einem rechten Eck steht oder in einem anderen Eck. Mhm. Und insofern, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt. Ich erinnere mich da an einen Kommentator beim ZDF, der beim Fußballspiel bei der Weltmeisterschaft, der dann irgendwie einen Spruch losließ, Sandro Wagner war das, der dann sagte, irgendwie, da stehen ja die ganzen, ich dachte, das wäre eine deutsche Fankurve, aber dann sah ich, das sind ja die Männer in dem arabischen Bademantel. Da gab es einen riesen Sturm der Entrüstung. Wie kann er Bademantel sagen zu dem Top, das ist die arabische Kleidung, wo ich dann denke, große Güte, das ist etwas unsensibel, das so zu sagen, aber das ist jetzt auch nicht böse gemeint und da muss man jetzt auch nicht irgendwie ein großes Thema draus machen.
Also da auch teilweise toleranter, großzügiger sein. Ich meine, was Meinungsfreiheit für ein hohes Gut, das haben Sie ja erlebt, als Sie Korrespondent waren in Istanbul. Denn dort waren Sie kritisch in der Berichterstattung gegen Erdogan und mussten dann um Ihre Sicherheit fürchten mit der Familie und sogar das Land verlassen. Ne?
Ja, also das türkische ist unfair. Herr Erdogans Verständnis von Pressefreiheit ist, dass man das schreibt, was er sagt. Mhm. Und dass man da auch keine Kritik übt und dass man das auch nicht in Frage stellt, sondern dass man es einfach wiedergibt. Deswegen ist er auch quasi ununterbrochen auf Sendung. Und wenn man aber dann es wagt zu widersprechen, dann oder Kritik zu üben, dann wird man eingeschüchtert, ins Gefängnis gesteckt. Das passiert vor allen Dingen türkischen Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es sehr viele, die im Gefängnis sind. Da sind Medien auf Linie gebracht und die sich noch trauen, das sind dann so die wackeren Kämpfer dagegen. Mit ausländischen Journalistinnen und Journalisten war das jetzt nicht so leicht möglich, aber auch die sind natürlich eingeschüchtert worden. Und letztlich ist da natürlich das Instrument der Hebel, dass man sagt, du bekommst keine Akkreditierung mehr. Mhm. Und mir wurde dann eben auch Präsidentenbeleidigung und Unterstützung einer terroristischen Organisation und Terrorpropaganda vorgeworfen. Und letztlich hat man mir dann gedroht, einen Prozess mir zu machen. Oder ich verlasse das Land und dann habe ich das Land leider verlassen müssen.
Thema Migration ist ja eins, was im Moment wirklich ein ganz großes, starkes, wir haben auch unlängst die Debatte im Bundestag alle erlebt, lautes Thema ist. Es wird jetzt auch ein gewisser Aktionismus praktiziert, sage ich mal, um jetzt zu zeigen, nee, wir tun ja doch was. Wie erleben Sie die Debatte bei Menschen vor Ort? Was sind konkret die Ängste, wenn es um Migration geht?
Also ich glaube, das, was die Leute am meisten stört, ist, dass es keine vernünftige, transparente Regelung gibt und dass wir viele Dinge vermengen. Und ich kann das verstehen, dass das dann für Unmut sorgt, dass wir zum Beispiel zwischen Einwanderung und Asyl nicht trennen. Das ist alles irgendwie eins geworden. Dann hat, glaube ich, sehr viele Menschen gestört, ab 2014, 2015, dass das unkontrolliert stattfand. Ich kann verstehen, dass in einer Zeit, wo sehr viele Menschen kommen, dass man dann schauen muss, wie regelt man das am besten. Und damals hieß es ja unter Frau Merkel noch, man hätte es nicht anders lösen können, sonst hätte es hässliche Bilder gegeben. Die Leute wären irgendwie in Lagern und so, was sie ja tatsächlich dann später auch sind. Aber man musste das in dem Moment so lösen.
Willkommenskultur. Willkommenskultur.
Genau, und wir schaffen das. Ich fand das grundsätzlich gut. Natürlich schaffen wir das. Und ich finde, auch Deutschland hat da ein gutes Bild abgegeben, in dem Sinne, dass es zeigt, wir sind weltoffen. Wir nehmen Leute auf, wir helfen Leuten. Auf der anderen Seite ist das natürlich sehr problematisch, dass Leute unkontrolliert kommen. Ich habe das damals erlebt. Ich habe damals Menschen begleitet als Reporter und habe gesehen, wie dann der Zug in Österreich durchgewunken wird, kommt in Deutschland an, der erste Bahnhof, und alle schauen weg und die Leute steigen aus dem Zug und verschwinden. Das ist schon eine merkwürdige Art, das zu regeln. Und das nehmen die Leute wahr, und natürlich bringt das Ganze auch Herausforderungen mit sich, von Kriminalität und von bestimmten Straftaten, die da begangen werden. Nun kann man natürlich mit Statistiken kommen und sagen, ja, aber proportional ist das jetzt nicht gestiegen. Naja, aber die Leute nehmen halt den einen Fall wahr. Ich erinnere mich an 2016, den Fall, wo ein junger Mann aus Afghanistan, der gar nicht so jung war, aber sich jünger ausgegeben hat, dann eine Medizinstudentin umgebracht hat, ermordet hat, vergewaltigt und ermordet hat. Und da war vorher schon klar, beziehungsweise war vorher schon aufgefallen, dass er eben ein sehr fragwürdiges Frauenbild hat, hat sich sehr abfällig über Frauen geäußert. In Griechenland hat da eine Frau eine Klippe runtergestürzt. Und dann konnte der aber untertauchen und in Deutschland wieder auftauchen. Und dann beging er diesen Mord. Da helfen keine Statistiken, sondern die Leute sagen, und ich kann das nachempfinden, das kann nicht sein. Wie kann das sein? Warum tun wir nichts dagegen? Und dann hören sie jahrelang, wir können Straftäter nicht abschieben nach Afghanistan. Und siehe da, es passiert ein Terroranschlag in Solingen, und ein paar Tage später und ein paar Tage vor der Wahl in Sachsen und Thüringen geht's doch. Dann werden 28 Straftäter, zum größten Teil Schwerverbrecher, abgeschoben. Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil dieser Abschiebeflug war langfristig geplant. Also nicht erst kurzfristig nach Solingen. Aber der Eindruck, der entsteht, ist natürlich, es geht ja doch. Und ihr erzählt uns jahrelang was anderes. Und ich glaube, es fehlt einfach an einer konsistenten Migrations- und Fluchtpolitik mit klaren Regeln und auch mit Regeln, die sagen, was muss jemand erfüllen an Kriterien, dass er hierher kommen kann. Und dann fällt natürlich sehr schnell der Vorwurf auch mir gegenüber, wenn ich so etwas sage, ich gebe es jetzt erstmal wieder, aber ich teile das auch, dass das heißt, ja, du unterscheidest dann nach Nützlichkeit, ja, machst also, entscheidest also, ob ein Mensch nützlich ist oder nicht. Ich würde das so nicht formulieren, weil das eignet sich zum Diffamieren, ja. Aber jeder erfolgreiche Einwanderungsstaat, und Deutschland ist ein Einwanderungsstaat, hat solche Kriterien, und die braucht man halt auch. Und die
Deutschland
Menschen,
hat sie nicht bislang.
Deutschland hat sie so nicht, nein. Mhm. Und das spüren die Menschen, das bekommen die mit. Und dann wird denen halt aber einfach gesagt, so, jetzt müssen hier aber Leute unterkommen, seht zu, wie ihr die unterbringt. Und das frustriert natürlich.
Also Angst vor Kriminalität, aber auch Angst vor teilen müssen, dass das nicht alles reicht, wenn wir jetzt auch noch Sozialleistungen in großem Maß vergeben müssen.
Sicherlich. Mhm. Das hat damit auch zu tun, natürlich mit Ängsten teilen zu müssen. Da ist dann so ein Punkt, wo ich mich auch mit den Leuten versuche höflich, aber doch bestimmt zu streiten. Denn der Punkt ist, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie in Armut rutschen und nicht mehr genug zu essen haben. Wobei auch das betrifft Leute, gerade am Wohnungsmarkt, sehr, sehr schwierig. Also es gibt viel zu wenige Wohnungen. Und dann kommen plötzlich Menschen, die dann da konkurrieren. Ja? Und nun kann man sagen, die Wohnungspolitik ist an sich von vornherein nicht gut gemacht worden. Man hätte das viel früher machen müssen. Aber ich verstehe schon, dass die Leute sagen, jetzt gibt es halt nun mal die Situation, wie sie ist. Und da können wir nicht noch zusätzliche Konkurrenz gebrauchen. Die Angst zu teilen ist da. Da fand ich sehr spannend, ich habe das im alten Land, wo ich ja dann auch unterwegs war, gehört. Es gab ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg diese Flüchtlingswelle. Da kamen die Leute eben aus Ostpreußen, Schlesien und so weiter. Und da ging der Bürgermeister durch den Ort und schaute dann vor allem bei den Bauern. Du hast so viele Räume, du hast so viele Räume, du hast so viele Räume. Du nimmst jetzt 5 Leute, du nimmst 6 Leute, du nimmst 3. Irre. Also wenn man sich vorstellt, heute würde jemand durch die Siedlung gehen und sagen, wer wen aufzunehmen hat, das wäre natürlich, auf der anderen Seite denke ich, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, weil dann käme man endlich in Kontakt mit den Menschen, würde dann die kennenlernen. Nein, aber ernsthaft gesprochen, das war natürlich schon mal viel schlimmer, und da haben die Menschen auch gelernt zu teilen, zusammenzurücken. Und im Wesentlichen, und das ist wieder eine gute Nachricht, tun die Menschen das ja auch. Also dieses wir schaffen das, ja, es gab natürlich diese Fälle und gibt immer wieder problematische Fälle und Dinge, dass wir darüber reden müssen. Aber im Wesentlichen funktioniert es ja.
Das haben Sie oder Ihre Familie auch in Ihrer Kindheit erlebt. Können wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber weil Sie auf der Suche waren nach dem, was unser Land zusammenhält. Meine Kollegin Katrin Brinkmann ist in Büren im Weserbergland fündig geworden. Dort gibt es eine ehrenamtliche mobile Einsatztruppe, die sich mit viel Zeit und Herzblut dafür engagiert, dass ihr Dorf liebens- und lebenswert bleibt und zusammenhält.
Immer in voller Arbeitsmontur und für jeden Einsatz gerüstet. Die mobile Einsatztruppe, kurz MET, das sind 7 Pensionäre auf ihren ähnlich betagten Traktoren unterwegs in ihrem schönen Dorf im Weserbergland, um ihr geliebtes Büren in Ordnung zu halten.
Wir haben einfach Spaß, dass man sieht, ah ja, wenn die Leute kommen, sagen, oh, das sieht hier sauber aus. Ne? Das ist für uns, sag ich mal, so ein Anreiz, weiterzumachen.
Immer donnerstags treffen sie sich vorher in der alten Dorfschmiede, besprechen, was heute so anliegt.
Wir wollten jetzt hochgehen zum Kindergarten. Und dann vor dem Eingang da, beim Gemeindebüro und Kindergarten, da ist ja auch der eine Busch. Der müsste ein bisschen zurückgeschnitten werden.
Also Arbeit haben wir. Hätten wir genug. Ne?
Heute mit von der Partie Bürens Bürgermeister Christoph Witzke. Denn ohne die Männer der MET wäre sein Dorf nur halb so schön.
Das ist unbezahlbar, muss ich sagen. Also wir sind sehr, sehr froh und stolz darauf, die Männer hier zu haben bei uns. Es ist unheimlich hilfreich für mich auch als Bürgermeister, Ansprechpartner zu haben, die aktiv werden können und das Gerät haben.
Gesagt, getan. Mit schwerem Gerät bepackt geht's jetzt an die Arbeit. Erste Station soll der Kindergarten der 530-Seelen-Gemeinde sein. Hier kommen sie öfter vorbei. Was für ein Glück für die Kita-Leiterin.
Wir können mit jedem Wunsch kommen, egal was wir haben. Und wir haben viele Wünsche, viele Ideen, die immer umgesetzt werden hier für uns. Da sind wir super dankbar. Ohne das wäre vieles nicht möglich.
Eindringender Wunsch der Kita-Leiterin, Kies nachfüllen für die Spielgeräte der Kinder. Nur eine der vielen Aufgaben der mobilen Einsatztruppe, die sich um alles kümmert, wofür in der südniedersächsischen Gemeinde das Geld fehlt. Hartmut Bührmann war lange stellvertretender Bürgermeister. Er kennt die klammen Kassen der Kommunen.
Deswegen hat man ja gesehen, wo es überall drückt und dass kein Geld da ist. Und wie gesagt, jeder hat andere Ideen und wieder auch andere Handwerklichkeiten. Ne? Der eine kann das besser, der andere macht dies besser.
Kollege Rolf Flecke ist mit seinen 82 Jahren einer der Ältesten der Truppe. Er findet, eigentlich müsste es 2 Donnerstage in der Woche geben.
Wenn wir das nicht machen, macht das keiner. Oder die Gemeinde muss eine Gärtnerfirma herholen und die nimmt ja heute Geld. Und umsonst geht es ja auch nicht. Ne? Donnerstag ist immer das beste Tag. Es hat noch nie geregnet. Wir haben immer Glück hier, dass wir immer Sonnenschein haben.
Doch dann noch das. Die Wildkirsche an der Hauptstraße hat das Vorfahrtsschild überwuchert. Kein Problem für die engagiertesten Ehrenamtler des Dorfes. Kurz vor Mittag alles schnell noch freischneiden.
Zu Hause steht das Essen dann auf dem Tisch und dann gibt es Gemecker zu Hause, wenn wir nicht rechtzeitig denn erscheinen. Sieht man die Lampen wieder und das Verkehrsschild ist auch wieder zu sehen.
Gerade haben die METler ihr 10-Jähriges gefeiert. Für viele im Dorf sind sie seit Jahren ein echtes Vorbild. Und im Kindergarten von Büren wächst schon die nächste MET-Generation heran. Da sind sich die Pensionäre ganz sicher.
Ja, ein schönes Beispiel für Dorf, im wahrsten Sinne Gemeinschaft, gemeinsam etwas tun. Und offensichtlich macht es ja auch glücklich. Ne? Das hört man ja auch immer wieder. Haben Sie das auch erlebt? Haben Sie mit Ehrenamtlichen auch unterwegs gesprochen oder getroffen?
Ja, viele. Mhm. Gerade im Bereich Geflüchtete, aber auch in anderen Bereichen. So, es gibt viele Menschen, die noch ehrenamtlich was machen und das vorleben. Und gerade im ländlichen Bereich ist das ja noch mal ganz stark ausgeprägt.
Und was Dorfgemeinschaft heißt, haben Sie selbst erlebt. Sie sind auf einem Dorf groß geworden im alten Land. Deshalb sitzen wir auch jetzt hier im alten Land, weil Sie ja mittlerweile in Wien leben, haben wir gedacht, damit Sie sich noch ein bisschen so zu Hause fühlen. Und sind Sie auch früher so als Kinder durch die Heine geflitzt? Oder,
ja, absolut. Ja? Das waren das Spielfelder. Ja. Wir sind da mit unseren, also da war das Gras dann nicht immer so hoch, sondern auch manchmal gemäht. Und dann konnte man da auch mit den Fahrrädern durchfahren und flitzen. Damit waren wir unterwegs. Wir sind dann auch mit den Treckern mitgefahren, hinten auf den Anhängern. Und manchmal durfte man schon auch als 10-Jähriger selber Trecker fahren. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. schneiden wir raus, wenn das nicht erlaubt ist. Egal. Also
bestimmt
durften,
erlaubt.
Bestimmt, ja. Also die Bauern haben
auf Privatgelände.
Einen schon, auf Privatgelände. Ja. Die Bauern haben dann einen schon auch manchmal gelassen und so. Und das war schon toll. Also insofern war das eine coole Kindheit.
Eine coole, glückliche Kindheit und immer mit dem Fahrrad unterwegs von einem Freund zum nächsten wahrscheinlich.
Genau. Man wohnte ja dann irgendwie alle so beieinander. Ja. Auch in Schwienfeld hat, glaube ich, um die 3.300 Einwohner. Jeder kennt jeden, mehr oder weniger. Und dann ist man da mit dem Fahrrad zu den Freunden gefahren und musste halt nur zu Hause sein, wenn es dunkel wird.
Siehst du, und ich musste immer zu Hause sein, wenn die Glocken läuten. Also so, damit das schon mal klar war. Das hörte man dann auch überall. Es gab ja auch nicht Handy, dass man immer noch tausendmal sich vorher versichert hat und abgesagt und wieder neu zugesagt hat, sondern, ne?
Wenn man dran gedacht hat, hat man dann halt noch mal zu Hause angerufen, über Festnetz natürlich, mit der Wählscheibe und hat Bescheid gesagt, dass man dann da und da ist. Oder die Eltern sind, wenn es wirklich mal so spät wurde und die hatten sich Sorgen gemacht, sind sie halt rumgefahren und haben geschaut, wo liegt das Fahrrad im Garten. Ja. Aber ansonsten war das alles okay.
Wie sind Ihre Eltern ausgerechnet in dieses kleine Dorf Holland, Twielvleet, ne, heißt es, gekommen von Indien oder Pakistan?
Mein Vater ist zur See gefahren. Mhm. Und dann hieß es, als er dann, er war bei der Hansa Dampfschifffahrtgesellschaft Bremen, die Hansa-Reederei, und die wollten gerne, dass er dann eben den nächsten Kurs macht, dass er sein Patent macht. Und da war halt dann ein Kurs an der Seefahrtschule Gründeich, die es leider nicht mehr gibt. Und dann musste er halt nach Gründeich, da wurde er sozusagen hingeschickt von seiner Reederei. Und er hatte kurz vorher meine Mutter geheiratet in Pakistan und die zog dann eben auch nach Deutschland. Meine Mutter hat immer geträumt von London oder Chicago oder New York oder Texas. Wo sie hinziehen wollte, sie landete dann in Holland-Schwienfleet, was tragischer klingt, als es ist. Nein, es war schon toll. Also ich meine, sie waren halt sozusagen die einzige pakistanische Familie, vielleicht auch die einzige Ausländer, also viele Ausländer, Fremde gab es da nicht. Die Leute beäugten sie, meine Eltern und dann mich. Ich war ja in Oldenburg ein paar Wochen vorher geboren, zur Welt gekommen und dann sind sie kurz danach dahin gezogen. Holland-Schwienfleet ist halt das nächste Dorf. In Gründeich ist die Seefahrtschule und ein Dorf weiter, Holland-Schwienfleet, war eben, wo sie eine Wohnung fanden. Und dann sind sie da letztlich hängen geblieben, wie das halt so ist manchmal im Leben.
Haben sich wohlgefühlt.
Haben sich wohlgefühlt, haben Leute kennengelernt. Meine Mutter fiel immer auf, die hat dann gerne Sari getragen.
Hier sind ihre Eltern.
Genau, da sieht man, dass sie, so lief sie, ja, das ist, da bin ich ja ganz, das ist da in Holland-Schwienfleet, ja, in der Wohnung einer Nachbarin. Und da waren wir dann, war sie dann so auch manchmal unterwegs und die Leute guckten sie dann natürlich an und dann war sie irgendwie so eine Erscheinung, fragten dann, was ist das für jemand? Sie luden dann Leute ein zum Essen, Curry essen und pakistanisches Essen. Wir wurden eingeladen zum Essen bei anderen Leuten. So bildeten sich dann Freundschaften und man war dann halt irgendwann Teil der Dorfgemeinschaft.
1990 sind Sie Deutsche geworden, Sie mit, die ganze Familie. Aber Sie haben dann auf dem Dachboden später Dokumente gefunden und erfahren, dass die Eltern vorher eigentlich immer bangen mussten, ob sie überhaupt in Deutschland bleiben können, obwohl sie sich so wohlfühlten, obwohl sie dort Arbeit gefunden haben und dass diese Angst eigentlich permanent da war. Haben Sie die gespürt als Kinder, war das Thema?
Ja. Das habe ich als Kind gespürt. Es gab immer die Angst, dass wir abgeschoben werden. Wir waren geduldet. Mein Vater ist ja zur See gefahren. Aber dann hieß es immer seitens der Ausländerbehörde, er bekommt eine Duldung und er darf dann irgendwann nicht mehr arbeiten. Er ist ja nur nach Deutschland gekommen, weil er eine Anzeige gesehen hat in Pakistan in der Zeitung, in der pakistanischen Zeitung Dawn, dass diese Reederei halt Personal sucht. Das war ja noch Zeiten des Wirtschaftswunders in den 60er Jahren. Und dann hat er aber seine Pflicht und Schuldigkeit getan und dann hieß es, jetzt reicht es, kann er weg. Obwohl ich da geboren bin, obwohl meine Schwester in Deutschland zur Welt gekommen ist, hieß es aber, nein, das sind Ausländer, das sind keine Deutschen. Weil man in Deutschland ja nicht automatisch Deutscher ist, wenn man dort geboren wird. Zumindest damals war das so, das soll sich ja jetzt oder hat sich ja jetzt geändert. Worüber man auch streiten kann. Aber der Punkt ist, es gab keine Möglichkeit, Deutscher zu werden, so ohne weiteres. Was auch ein Grund ist, dass ich mich so engagiert dazu äußere, dass ich sage, wir brauchen Kriterien, die vernünftig sind und nachvollziehbar. Und dann mussten wir kämpfen. Und auch das hat was mit meiner Verbindung zu Holland-Schwienfleet zu tun. Die Dorfgemeinschaft hat sich um uns gestellt. Mein Vater durfte nämlich nicht mehr arbeiten dann. Dann hieß es plötzlich, er hat nur noch eine Duldung, keine Arbeitserlaubnis. Und dann wurden wir sozusagen in die finanzielle Not gezwungen. Eigentlich war das so der Versuch, uns damit dann sozusagen rauszuekeln. Ja, und dann haben uns Verwandte aus Pakistan finanziell unterstützt. Also nicht wir, die Ausländer, arbeiten und schicken Geld nach Hause, sondern von Pakistan wurde Geld geschickt, damit wir in Deutschland leben können. Und die Dorfgemeinschaft stellte sich um uns und sagte, diese Familie wird nicht abgeschoben. Wir wollen, dass Familie Kasim bleibt. Und da bin ich ganz vielen Menschen, manche leben leider auch nicht mehr davon, aber ganz vielen Menschen unendlich dankbar dafür.
Ist das auch ein Grund, warum Sie dann zur Bundeswehr gegangen sind, um dieses Land, diese Leitkultur zu verteidigen? Sie sind ja zur Marine gegangen, war auch ein schönes Bild von Ihnen, wo Sie eine ganz wunderbare Zeit und Kameradschaft auch erlebt haben über die Jahre. War das so ein Grund, so ein bisschen? Also wenn Deutsche dann richtig, gehe ich auch zur Bundeswehr.
Meine Schulfreunde haben mir das vorgeworfen, das war ja 94, da ging man ja schon nicht zur Bundeswehr, sondern da hat eigentlich jeder den...
Guck mal hier, als Marineoffizier stolz.
Genau, da hat also jeder den Dienst an der Waffe verweigert und hat dann Zivildienst gemacht, was ich auch verstehen konnte. Ich wollte gerne zur Marine, weil ich erstens zur See fahren wollte, ich wollte dem amerikanischen US Navy-Spruch folgen, join the Navy, see the world. Und ja, es hat auch ein bisschen was damit zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass ich kannte ja Pakistan durch Familienbesuche. Und ich habe in den 80er Jahren als Kind Pakistan besucht, mehrmals. Und das war in der Zeit, als der Militärdiktator Zia-ul-Haq dort regierte. Und ich habe mitbekommen, wie es öffentliche Auspeitschungen gab, weil Leute irgendwie unislamisch waren oder weil Leute irgendwas gewagt haben, gegen die Regierung oder gegen Zia-ul-Haq zu sagen. Und das fand, also ich habe als Kind und als Jugendlicher gespürt, was es heißt, in einem Land zu sein, das nicht demokratisch ist. Und da wurde mir eigentlich schon sehr schnell klar, okay, Demokratie ist auch schon was Wertvolles, das man verteidigen sollte, auch mit der Waffe in der Hand. Und deswegen bin ich dann, ich hatte also kein Problem damit und habe mich dann da beworben und bin genommen worden.
Sie sind dann trotzdem Journalist geworden und haben eben für den Spiegel gearbeitet, sind Korrespondent gewesen. Jetzt haben Sie das Buch geschrieben, auch mit der Idee Demokratie, Leitkultur. Was hält uns zusammen? Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, deshalb ist so Ihr Fazit. Hält uns mehr zusammen oder trennt uns mehr? Und was hält uns
mein
zusammen?
Fazit ist, es hält uns sehr viel mehr zusammen, als wir das manchmal glauben mögen, auch in der jetzigen Stimmung, in der weltpolitischen Stimmung, aber auch in der Stimmung in Deutschland. Es gibt keine kurze Antwort auf Leitkultur, aber es gibt eine lange, ich fasse es ganz kurz, es sind tatsächlich die Dinge, eben unsere Sprache, so verschieden die auch ist, Nord, Süd, Ost, West, ist es doch etwas, was einen Bogen schlägt. Es ist unsere Geschichte, unsere Kultur, auch die Religion durchaus auch und unsere Küche. Ich meine, die ist auch sehr verschieden. Ich habe Saumagen kennengelernt, fantastisches Gericht. Ich würde es nur anders nennen aus Marketinggründen. Grünkohl im Norden.
Ja, das Schöne ist, auch Grünkohl kann man ja mit Curry mixen, habe ich mal gelesen in einem Ihrer Kochbücher.
Ja, das stimmt, aber es ist ein Experiment.
Lecker, wenn es so bleibt. Leider ist die Zeit rum. Wir könnten jetzt noch stundenlang reden, aber ich empfehle wirklich das Buch, weil das ist toll, was man da erfährt über uns, über unser Land. Und morgen kommt auch ein spannender Gast, Mia Gatto, Designerin, Autorin. Und sie hat Erfahrung mit Alkohol und schreibt und hat ein Buch geschrieben über Rausch und Klarheit. Reden wir morgen drüber. Danke fürs Zugucken heute und guten Heimweg nach Wien.
Vielen Dank.
Und bitte wiederkommen. Wir müssen über den Rest auch noch reden.
Sehr gern.
Bis morgen. Ciao.